SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen. Die EU hat beschlossen, Strafzölle auf E-Autos aus China zu erheben. Deutschland hat dagegen gestimmt. Wie die politischen Reaktionen in Berlin ausfallen, hören Sie gleich. Die Lage im Nahen Osten beschäftigt uns auch heute Abend. Und wir sprechen über den Stand des Grubenwassers im Saarland. Also den Wasserstand und den Streit darum. Alles bis 18 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Abend.
SR-Info.
Weil aus Sicht der EU-Kommission China den Bau von Elektroautos im eigenen Land so stark subventioniert, dass der Wettbewerb verzerrt wird, haben sich die Mitgliedsländer jetzt für Strafzölle ausgesprochen. Allerdings nicht alle Mitgliedsländer. Deutschland hat dagegen gestimmt. Besprechen konnte ich das alles kurz vor unserer Sendung mit Hauptstadtkorrespondent Torben Ostermann. Torben, das Nein Deutschlands, das kam ja eigentlich mit Ansage. Das dürfte jetzt keine große Überraschung gewesen sein.
Nee, das war relativ klar. Vor kurzem gab es ja nochmal ein Treffen, da war Emmanuel Macron hier zu Gast, zu Besuch in Berlin im Kanzleramt, hat auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen, auch über das Thema, da kann man von ausgehen und da sind im Grunde die Fronten auch geklärt. Also Frankreich wusste, was Deutschland tut und Deutschland wusste, was Frankreich tut.
China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Da ist man sehr kompromissbereit. Allein das Stichwort Menschenrechte reicht da ja schon aus. Aber die Zölle wird diese Blockadehaltung ja jetzt nicht verhindern. Ist das am Ende alles nur Symbolpolitik?
Tja, das ist die große Frage. Also am Ende des Tages sind natürlich die europäischen Länder sehr unterschiedlich betroffen und Deutschland ist mit dieser großen Automobilindustrie und den großen Absatzmärkten in China sehr stark von möglichen Zöllen betroffen und tut sich dementsprechend schwerer, so große Schritte zu gehen. Auf der einen Seite kann man das als Symbolpolitik abtun, was der Kanzler jetzt gemacht hat. Es ist sicherlich ein wichtiges Signal, vor allem auch gewesen in Richtung Automobilindustrie, in die beschäftigten Gruppen hinein, zu sagen, ich sehe eure Interessen und ich tue nichts, was eure ohnehin schon schwierige Lage gerade noch schwerer macht.
Jetzt geht's dem hiesigen Automarkt hier in Deutschland alles andere als gut. Die letzten Wochen waren voll mit Meldungen, wie schlecht es deutschen Autobauern geht. Jetzt die E-Autosparte speziell, die darbt hier nur so vor sich hin. Gibt's schon Reaktionen aus der deutschen Autolobbybranche beziehungsweise auf dieses Nein?
Das Nein wurde ja wirklich begrüßt von der Autolobby. Also ich glaube, so freundlich und fröhlich haben sich Automobilbranchenvertreter zuletzt nicht über den Kanzler geäußert. Aber die fanden das schon gut, dass im Grunde er auch diesen europäischen Konflikt eingeht, um im Grunde sich klar zu positionieren an der Seite der deutschen Automobilbranche. Im Ergebnis allerdings ändert das deutsche Nein ja nicht viel. Die Mehrheit der Länder hat für die Möglichkeit gestimmt, Zölle einzuführen. Das wird jetzt davon abhängen, ob man sich da noch einigen wird in den nächsten Wochen mit China, ob die dann wirklich kommen. Dementsprechend ist am Ende das Ergebnis vielleicht nichts, was die deutsche Automobilindustrie freuen kann. Das Abstimmungsverhalten des Kanzlers wird begrüßt.
Es bleibt ja bei der aktuellen Regierungskoalition nicht aus, dass man danach fragen muss, ob ein Thema wieder für Streit zwischen SPD, FDP und Grünen gesorgt hat. Daher an der Stelle, war man sich diesmal jetzt einig im Abstimmungsverhalten oder ist auch das wieder ein Streitpunkt, auf den wir uns einstellen müssen?
Da ist man sich überhaupt nicht einig. Also in diesem Fall stehen SPD und FDP zusammen und die Grünen vertreten eine andere Auffassung. Wobei man sagen muss, in letzter Konsequenz, Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, hätte sich enthalten, also auch nicht mit Ja gestimmt. Von daher ist das sicherlich jetzt auch die Kritik der Grünen am Kanzler ein bisschen wortgewaltiger, als am Ende das Resultat gewesen wäre, weil Enthaltung natürlich irgendwie auch so ein bisschen unkonkret am Ende ist, mit dem Ergebnis natürlich. Natürlich, dass es denn doch im Zweifel als Ja gewichtet wird. Also es gab da eine Meinungsverschiedenheit. Der Kanzler hat von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, hat das berühmte Machtwort gesprochen. Das setzt er ja sehr dosiert ein. Also man merkt schon, an dieser Stelle war ihm das sehr wichtig, dieses Signal zu senden. Wir sind ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl. So langsam versuchen alle auch ihr Profil zu schärfen und sich klar zu positionieren. Und die Frage ist jetzt, ob dieser Streit weiter eskaliert oder ob man sich einfach dabei damit zufrieden gibt, we agree to disagree. An der Stelle sind wir uns nicht einig geworden und das ist dann auch okay.
Informationen von unserem Korrespondenten Torben Ostermann in Berlin. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und zu diesen heute beschlossenen EU-Strafzöllen für chinesische E-Autos hören Sie jetzt einen Kommentar von Eva Lambi-Schmidt.
Zwar hat Deutschland dagegen gestimmt, aber jetzt ist es wichtig, dass Deutschland die Mehrheitsentscheidung mitträgt. Denn die EU sollte nur geschlossen gegenüber China auftreten. Sonst wirkt selbst die stärkste Demokratie am Ende schwach gegenüber dem autokratischen China. Mit den Zöllen macht sich Europa zumindest dem Klischee, besonders bedacht und gewissenhaft zu sein, alle Ehre. Die Prozentzahlen sind bis auf die Kommastellen für jeden einzelnen Autohersteller akribisch ausgerechnet. Es ist keine Hau-drauf-Entscheidung wie die E-Auto-Zölle aus den USA und Kanada mit jeweils 100%. Bei der chinesischen Staats- und Parteiführung wird diese Rationalität allerdings nicht ankommen. Denn am Ende bleibt die Message, Zölle sind Zölle. Aus chinesischer Sicht eine Bestrafung. Dabei ist es aus europäischer Sicht keine Bestrafung, sondern ein Ausgleich. Wettbewerbsverzerrungen sollen dadurch ausgeglichen werden, europäische Hersteller in Zukunft noch eine Chance haben auf dem eigenen Markt. Es geht nicht darum, chinesische Hersteller klein zu halten, sondern faire Bedingungen für alle zu haben auf dem europäischen Markt. Denn China fördert seine E-Auto-Industrie. Das ist richtig. Und ja, es herrscht ein starker Preiskampf in China. Die Autos werden immer billiger und die Preise der chinesischen Autos sind das, was europäischen Herstellern Bauchschmerzen bereitet. Aber zur Wahrheit gehört auch, China lebt den Wandel hin zur E-Mobilität. Die Leute in China finden die chinesischen E-Autos gut und kaufen sie auch. Das liegt nicht nur am Preis. Natürlich auch, klar. Aber sie sind auch smart. Durchdigitalisiert, vom Design her futuristisch, minimalistisch. Die deutschen Autos kommen den Kunden in China eher altbacken daher. Sie haben den Ruf, gute Verbrenner zu bauen. Genau das ist jetzt das Problem. Sie haben zu lange auf Verbrenner gesetzt und sich auf dem Erfolg der Vergangenheit ausgeruht. Der Erfolg der chinesischen E-Autos kam nicht plötzlich. Die Entwicklung hin zur E-Mobilität hat sich jahrelang abgezeichnet. Die Zölle werden die deutsche Autoindustrie nicht retten. Die deutschen Hersteller haben sich auch dagegen ausgesprochen. Zu groß ist die Angst, selbst von der chinesischen Staats- und Parteiführung abgestraft zu werden, auf dem für sie so wichtigen Absatzmarkt. Sie haben es selbst in der Hand. Sie müssen innovativer sein, sich wettbewerbsfähiger machen. Und Europa sollte sich auf die eigenen Stärken fokussieren, die eigenen Industrien und Zukunftstechnologien stärker vorantreiben.
Die Meinung von Eva Lambi-Schmidt. Wir blicken jetzt, wie nun seit fast einem Jahr, jeden Tag, auf die Lage im Nahen Osten. Israel führt weiter schwere Bombenangriffe im Libanon durch, während auf dem Boden, im Süden des Landes, das Militär ebenfalls weitere Ziele der Schiitenmiliz Hisbollah angreift. Und alle in der Region warten, ob Israel nun auch den Iran angreifen wird. Aus Tel Aviv berichtet dazu Julio Segador.
Es sind schwere Kämpfe, die sich Israel und die Hisbollah liefern. Israel setzt die Bodenoffensive im Süden des Landes weiter fort. Daneben gibt es massive Luftangriffe auf Beirut. Auch heute wurden wieder ranghohe Hisbollah-Funktionäre getötet. Im Gegenzug registriert der Norden Israels immer wieder heftigen Raketenbeschuss. Fast ununterbrochen gibt es dort Sirenenalarm. Durch den Beschuss gerieten mehrere Waldstücke im Norden Israels in Brand. Zahlreiche Feuerwehreinheiten kämpfen zur Stunde gegen die Flammen. Das israelische Militär veröffentlichte unterdessen erstmals Zahlen zu der Bodenoffensive, die seit einigen Tagen läuft. Demnach wurden dabei bisher 250 Hisbollah-Kämpfer getötet, darunter 21 Kommandeure. Noch immer wird in Israel spekuliert, wann die Armee einen Vergeltungsschlag gegen den Iran ausführen könnte. Der frühere Ministerpräsident Barak betonte, Israel habe die Pflicht, den Iran anzugreifen. Kein souveräner Staat der Erde könne nach einer Attacke mit ballistischen Raketen untätig bleiben. Barak forderte dabei einen Angriff auf Irans Ölindustrie. Als Vorbild nannte er dabei die Angriffe der Luftwaffe auf die Ölanlagen der Houthi im Jemen.
Und wie mehrere Recherchen und auch Berichte von Geheimdiensten zeigen, ohne den Iran hätte es den terroristischen Überfall der Hamas auf Israel vor nun fast genau einem Jahr nicht geben können. Das gilt auch für die Raketen der Hisbollah im Libanon und der Houthi im Jemen. Der Iran befeuert die Konflikte mit seiner Achse des Widerstands, hat es aber lange Zeit absolut vermieden, selbst in die direkte militärische Auseinandersetzung mit Israel zu geraten. Heinrich Klaus ist daher der Frage nachgegangen nach all den Ereignissen der letzten Tage, bricht diese Doppelstrategie jetzt zusammen?
Nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 telefoniert Präsident Raisi demonstrativ mit den Anführern von Hamas und islamischem Dschihad. Das Zeichen war klar, die Strategen der Widerstandsachse gegen Israel sitzen in Teheran. Israel drang in Gaza ein, jagte die Hamas, zehntausende Zivilisten starben dabei. Der Iran blieb aber ruhig. Kämpfen tun andere, die Hamas in Gaza, die Hisbollah im Libanon, die Houthi in Jemen. Am 1. April tötete dann Israel bei einem gezielten Angriff 7 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden in Damaskus. Eine Provokation. Der Chef der Revolutionsgarde, Salami, warnt:
Wir warnen, kein Akt eines Feindes gegen die heilige Islamische Republik Iran wird unbeantwortet bleiben.
Der Iran schlug zurück. Mit Raketen und Drohnen in Richtung Israel, die allerdings fast komplett vom Iron Dome zerstört worden sind. Nicht zuletzt deshalb, weil es eine Vorwarnung der Iraner gab. Damit schien die Sache erst einmal beglichen zu sein. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch dann starb Präsident Raisi bei einem Hubschrauberunglück. Am Rande der Trauerfeierlichkeiten wurde am 31. Juli der Auslandschef der Hamas getötet. Offenbar vom Mossad, mitten in der iranischen Hauptstadt Teheran. Eine Demütigung. Außenamtssprecher Kanani: Die Ermordung des Märtyrer Ismail Haniyeh durch das zionistische Regime wird nicht unbestraft bleiben. Es gibt für diese Kriminellen keine Immunität vor Strafe und Verfolgung. Doch die Strafe ließ lange auf sich warten. Selbst nach der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah hielt das Mullah-Regime zunächst die Füße still. Der neue Präsident Pezeshkian stellt der offiziellen Rhetorik der Konfrontation mit Israel auch gemäßigte und diplomatische Töne entgegen. Das Ziel, die Atomgespräche mit dem Westen wiederzubeleben, damit die Sanktionen gegen den Iran fallen. Denn der steckt in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und braucht den freien Handel.
Wir müssen diesen Damm der Sanktionen brechen. Wir müssen gegen diejenigen vorgehen, die von den Sanktionen profitieren. Diejenigen, die Tausende von Milliarden in die Taschen stecken und niemand weiß es.
Doch diese Doppelstrategie geht nicht auf, denn der selbst erzeugte Druck auf den Iran wächst. Wo bleibt die Antwort auf die Attentate auf Haniyeh und Nasrallah? Wo bleibt die handfeste Unterstützung für Hamas und Hisbollah? Am 1. Oktober wurden wieder aus Worten Taten. Es kam zum erneuten Angriff auf Israel, diesmal ohne wirkliche Vorwarnung und angeblich mit einer neuen Waffe. Die Hyperschallrakete Fatah soll den Iron Dome knacken können. Israel soll wissen, es ist ernsthaft bedroht. Aber der Iran ist auch ernsthaft geschwächt. Die Hisbollah kopflos, die Hamas unter Druck, auch die Angriffe aus dem Jemen bleiben nicht ohne israelische Antwort. Vielleicht fielen die Worte des obersten Führers des Iran, Ayatollah Khamenei, beim Freitagsgebet deshalb nicht allzu triumphal aus. Achten Sie darauf, wir zögern weder, noch reagieren wir übereilt. Was logisch, was klug und richtig ist, wird nach Ansicht der militärischen und zivilen Entscheidungsträger zur rechten Zeit getan. Khamenei weiß, Israels Ministerpräsident Netanyahu wittert die Chance, den Iran militärisch auszuschalten. Es gebe keinen Ort im Nahen Osten, den Israel nicht erreichen kann, so Netanyahu.
There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach.
Wird aus dieser Drohung mehr, weil Netanyahu darauf hofft, dass sein wichtigster Unterstützer, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, in 4 Wochen wiedergewählt wird? Der hat bereits angekündigt, wie er auf den Angriff des Iran auf Israel reagiert hätte. Er würde dieses Land in Stücke bomben.
The President of the United States should blow that country to smithereens because you can't do that. And the President should make a statement to that effect.
Und die Bevölkerung im Iran? Hofft, zum größten Teil, dass dieser Kelch an ihr vorbeigeht. Die pensionierte Grundschullehrerin Fataneh ist da schon ein wenig resigniert.
Ich habe meine täglichen Aufgaben und weil ich Krieg in jeder Form hasse, ist mir egal, ob die Armee oder die Revolutionsgarden gut aufgestellt sind.
Der Beitrag von Klaus Heinrich. Wie steht's um das Grubenwasser und den Streit um dessen Anstieg im Saarland? Darüber sprechen wir gleich mit Jimmy Both aus der SR-Info-Wirtschaftsredaktion. Vorher bringt sie Carla Klemer auf den aktuellen Stand bei den Nachrichten.
Im Saarland steigt die Zahl der Balkonkraftwerke stark an. Nach Angaben der Bundesnetzagentur gab es Anfang Oktober rund 8.300 streckenfertige Solaranlagen. Das seien mehr als doppelt so viele wie zu Beginn des Jahres. Bundesweit registrierte die Netzagentur ebenfalls eine Verdopplung der Balkonkraftwerke. Anfang Oktober habe es mehr als 708.000 dieser Anlagen gegeben. Der Bundesverband Solarwirtschaft erwartet, dass der Zuwachs bei den Solaranlagen andauert. Der Gesetzgeber habe bürokratische Hemmnisse abgebaut. Außerdem seien die Preise weiter gesunken. Das Saarbrücker Winterberg-Klinikum hat vor seinem Eingang zwei Container aufgestellt. Damit will die Klinik die überfüllten Warteräume der Notaufnahme entlasten. In den Containern können bis zu 25 zusätzliche Patienten aufgenommen werden. Das Saarbrücker Winterberg-Klinikum erwartet, dass die Notaufnahme im kommenden Jahr von mehr als 50.000 Patienten aufgesucht wird. Das wären 2.000 mehr als in diesem Jahr. Grund ist die Schließung von 6 der 12 Bereitschaftspraxen im Saarland im Januar. Der Regionalverband Saarbrücken hat in 5 Jahren 110 neue Mietverträge für Sozialwohnungen abgeschlossen. Wie es heißt, fanden dadurch 230 Menschen bezahlbaren Wohnraum. Darunter seien 50 Alleinstehende und 59 Familien, viele davon mit einer alleinerziehenden Person. Im Rahmen der Wohnraumakquise berate das Sozialamt Vermieter und Mieter. Wie Regionalverbandsdirektor Gillow erklärte, ist der Bedarf an Wohnungen weiter hoch. Dies gelte vor allem für barrierefreie Wohnungen. An den deutschen Flughäfen ist es am Vormittag zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen gekommen. Grund dafür war eine deutschlandweite technische Störung der deutschen Flugsicherung. Laut der Flugsicherung sind die Störungen inzwischen wieder behoben. Der Flugverkehr soll sich im Laufe des Tages auch wieder normalisieren. Fluggästen wird empfohlen, den Flugstatus regelmäßig auf den Internetseiten der jeweiligen Fluggesellschaften zu prüfen. Besonders betroffen von der Störung waren die Flughäfen in München, Düsseldorf und Frankfurt. Die Deutsche Bahn erhöht im Fernverkehr einen Teil ihrer Preise. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die sogenannten Flexpreise vom 15. Dezember an um durchschnittlich 5,9% teurer. Flexpreise gelten für Tickets ohne Zugbindung. Der Preis für die Bahncard 100 wird um durchschnittlich 6,6% angehoben. Die Preise für die Bahncard 25 und 50 ändern sich nicht. Auch die Spar- und Supersparpreise bleiben demnach stabil. Die Bahn begründet die Preissteigerungen unter anderem mit höheren Kosten durch die jüngsten Tarifabschlüsse.
SR Info.
Gleich 17.47 Uhr, Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Vor mehr als einem Jahr wurden im Saarland 3 Klagen gegen den Grubenwasseranstieg verhandelt. Die wurden abgewiesen, mittlerweile wurden auch alle Widersprüche zurückgewiesen. Ansteigen kann das Grubenwasser hier aber trotzdem noch nicht. Denn nicht alle betroffenen Gemeinden wollen ihre Klagen zurückziehen. Mit Jimmy Both aus der SR-Info-Wirtschaftsredaktion habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, welche Gemeinden an ihren Klagen weiter festhalten wollen.
In Nalbach will die Verwaltung an der Klage festhalten. Der Gemeinderat wird im November darüber entscheiden. Bürgermeister Peter Lehnert kämpft schon lange gegen die Grubenflutung. Für ihn geht es bei der Klage auch darum, Zeit zu gewinnen.
Das hier ist ein Generationenthema, dem wir uns verpflichtet fühlen, für die Zukunft das sauber aufzustellen. Und da ist die Zeit nicht ausreichend. Und deshalb ist es wichtig, dass wir durch unsere Aufrechterhaltung des Widerspruches das Zeitfenster für eine genauere Planung aufrechterhalten.
Anders sieht es in Dillingen und Heusweiler aus. Da haben die Kommunen angekündigt, die Klage zurückzuziehen. Der Heusweiler Bürgermeister Thomas Redelberger sieht keine Erfolgsaussichten mehr. Im Gemeinderat hat sich eine Mehrheit dieser Sicht angeschlossen.
Wie sehen denn die Pläne der RAG genau aus und was sind denn die Befürchtungen der Gegner?
Die RAG pumpt seit Jahren versickertes Wasser aus den alten Grubenschächten. Das will sie einstellen, um Kosten zu sparen. In Phase 1 des Projekts soll das Grubenwasser erstmal auf 320 Meter unter Null ansteigen. Im Saarland wäre es dann im Schnitt etwa 500 Meter unter der Erdoberfläche. Die RAG bereitet auch schon den Bau einer Aufbereitungsanlage vor, über die das Grubenwasser dann in Ensdorf gereinigt und in die Saar geleitet werden soll. Die Gegner der Grubenflutung befürchten dadurch zum Beispiel Hebungen oder Senkungen, Erschütterungen oder Schäden im Boden. In Phase 2 des Projekts, die noch nicht genehmigt ist, soll gar kein Grubenwasser mehr aus den Schächten gepumpt werden. Da könnte dann die rechtliche Situation auch nochmal eine andere werden, weil dann das Grundwasser betroffen sein könnte. Und das kann dann für die Gegner ein Punkt werden, um die Pläne anzufechten. Die Grubenflutung wäre eine Art Experiment. Sowas wurde in Deutschland noch nicht durchgeführt. Der Nalbacher Bürgermeister Lehnert berichtet aber schon von Problemen in anderen europäischen Ländern.
England haben wir jetzt gehört, Erdbeben durch Grubenflutung. Wir brauchen nur rüber zu schauen über die Grenze nach Frankreich, Kreuzfahrt, was dort verbunden ist. Das sind Probleme, die bei uns dann in 10, 20 Jahren hier auftreten werden.
Die RAG ist allerdings von ihren Plänen überzeugt. In Ensdorf wird aktuell der Bau einer Aufbereitungsanlage für das Grubenwasser vorbereitet. Hier soll in den kommenden Jahren das Wasser in die Saar geleitet werden.
Das Ganze zieht sich ja jetzt schon eine Zeit lang hin. Wie sieht es denn jetzt zeitlich aus? Wann könnte dieser Streit beigelegt sein?
Das wird wohl noch Jahre dauern. Wenn Nalbach oder weitere Gemeinden an ihren Klagen festhalten, ist es wohl realistisch, dass diese Verfahren erst 2026 verhandelt werden. Sollte es danach noch zu Beschwerden oder Revisionen kommen, könnte es nochmal ein Jahr länger dauern, also dann eher 2027, bis über die erste Phase abschließend entschieden ist. Und dann käme ja erst der Streit um Phase 2. Und da reden wir dann eher von den 2030er Jahren.
SR-Inforeporter Jimmy Bo zur aktuellen Situation rund um die umstrittenen Pläne zum Anstieg des Grubenwassers im Saarland. Das Gespräch haben wir kurz vor Beginn unserer Sendung aufgezeichnet. Wir wechseln das Thema, gehen nach Ostdeutschland. Sie alle drei haben gerade Landtagswahlen hinter sich und alle drei waren nicht nur mit einer starken rechten AfD im Land konfrontiert, sondern auch mit einem aus dem Stand sehr starken Bündnis Sarah Wagenknecht, der neuen Partei auf dem Tableau. Michael Kretschmer in Sachsen, Dietmar Woidke in Brandenburg und Mario Vogt in Thüringen. Und jetzt sorgen die drei mit einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für viel Aufsehen. Sie fordern ein Ende des Ukraine-Krieges unter stärkerem diplomatischen Engagement Deutschlands. Die Kritik daran, die ließ nicht lange auf sich warten. Mehr von Christina Nagel.
Am Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg wurde Wahlsieger Dietmar Woidke gefragt, ob er sich eine Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht vorstellen könne und ob er bereit sei, dafür auch Positionen der SPD aufzugeben. Mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine und die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Der Sozialdemokrat winkte ab. Es gehe bei den Sondierungen um Landespolitik, um Brandenburg.
Das Land Brandenburg hat weder ein eigenes Außenministerium, das werden wir auch in der kommenden Landesregierung nicht haben, und es hat auch kein eigenes Verteidigungsministerium.
Spott, der Sarah Wagenknecht kalt lässt. Aus ihrer Sicht hat Brandenburg im Verbund mit Sachsen und Thüringen durchaus die Möglichkeit, Einfluss auf die Bundespolitik zu nehmen. Über die Parteien und indirekt auch über den Bundesrat. Die BSW-Gründerin bleibt deshalb dabei, dass eine Beteiligung ihrer Partei an den drei Landesregierungen nur dann denkbar ist, wenn diese sich klar positionieren. So wie sie gestern auf der großen Demonstration in Berlin.
Nein zu den US-Raketenplänen, nein zu Kriegen und für Verhandlungen.
Wagenknecht macht Druck und der scheint auch zu wirken. Zumindest würde sich so der etwas überraschend kommende gemeinsame Gastbeitrag der Ministerpräsidenten aus Sachsen und Brandenburg und des CDU-Landeschefs aus Thüringen in einer großen deutschen Tageszeitung erklären. Darin fordern die beiden CDU-Politiker Michael Kretschmer und Mario Vogt und Dietmar Woidke von der SPD die Bundesregierung auf, sich stärker diplomatisch zu engagieren, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Deutschland müsse erkennbarer, mehr und aktiver als Vermittler auftreten, so der Tenor. Zitat:
Um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, braucht es eine starke und geschlossene Allianz. Deutschland und die EU haben diesen Weg noch zu unentschlossen verfolgt.
Eine deutliche Kritik, die Sarah Wagenknecht zufrieden zur Kenntnis nimmt. Endlich werde eine andere Perspektive jenseits der Debatten über weitere Waffenlieferungen aufgezeigt. Aber ist es das wirklich? Eine andere Perspektive? Die drei machen sich zwar für einen Waffenstillstand und Verhandlungen stark, aber nicht um jeden Preis. Sie betonen, dass es belastbare Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben müsse, verweisen auf die Charta der Vereinten Nationen und andere internationale Vereinbarungen, die die Grenzen der Ukraine klar definieren, und sie verweisen auch auf Bündnisse und Sicherheit. Es ist ein Plädoyer für mehr Diplomatie, das ein entscheidendes Problem nicht behandelt. Eines, das CDU-Chef Friedrich Merz vor einiger Zeit so zusammenfasste.
Die Äußerungen von Putin bis in den heutigen Tag hinein zeigen, dass er nicht willens ist, sich auf den Weg der Diplomatie zu begeben, so sehr wir ihn alle befürworten.
Um Druck zu machen und die Verhandlungsposition der Ukraine zu stärken, spricht sich der CDU-Chef für weitere Waffenlieferungen aus. Ein Thema, das die drei Landespolitiker in ihrem Gastbeitrag diskret aussprachen. Sie stellen aber klar, dass Deutschland durchaus verteidigungsfähig sein müsse. Anders als von BSW-Chefin Wagenknecht gefordert, sprechen sie sich nicht explizit gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen aus. Sie belassen es bei der Kritik, dass man die Pläne hätte besser erklären und breiter hätte diskutieren müssen. Es sind Sätze, die die Parteizentralen von CDU und SPD gerade noch so mittragen können und die vielleicht bei den Sondierungen mit dem BSW helfen.
Der Europäische Gerichtshof hatte heute einige Urteile zu verkünden. Darunter eines, das auf den österreichischen Verwaltungsgerichtshof zurückgeht und sich um Fragen zum Asyl von afghanischen Frauen in der Europäischen Union dreht. Im Zentrum steht, dass Frauen in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban 2021 einer Vielzahl von Bedrohungen und Diskriminierungen ausgesetzt sind. Sie sind unter anderem von Bildung und vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen, können kaum am öffentlichen Leben teilnehmen, bekommen keinen Schutz vor jeglicher Art von Gewalt und haben auch nur einen eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung. Und das sind noch die besten Fälle. Das zusammengenommen begründete eine Verfolgungsgefahr im Sinne des europäischen Asylrechts, so Frauen aus Afghanistan, die geklagt hatten. Der Europäische Gerichtshof hat heute dem stattgegeben und in einem sehr weitreichenden Urteil entschieden, wenn Staatsangehörigkeit und Geschlecht festgestellt sind die Frauen als Flüchtlinge anzuerkennen. Die Details von Max Bauer.
Es gibt viele Berichte, wie miserabel die Lage für Frauen in Afghanistan ist. Berichte der Europäischen Union und auch der Vereinten Nationen. Seit die Taliban wieder an der Macht sind, sind Frauen in Afghanistan bedroht. Sie werden, nur weil sie Frauen sind, systematisch diskriminiert. Grundlegende politische, wirtschaftliche und soziale Rechte von Mädchen und Frauen werden mit Füßen getreten. Kein Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt, kein Schutz vor männlicher Gewalt und Zwangsverheiratung, kein Sport, kaum medizinische Betreuung. All das zusammengenommen sind Frauen in Afghanistan verfolgt im Sinne des europäischen Asylrechts. Das sagen zwei Frauen, die in Österreich ihr Asylrecht eingeklagt hatten. Die eine war 2015 zusammen mit ihrer Mutter aus Afghanistan geflohen. Als Fluchtgrund gab sie an, ihr Vater habe sie als 14-Jährige gegen ihren Willen verheiraten wollen. Die andere Klägerin ist Jahrgang 2007. Bei ihrem Asylantrag hat sie vorgetragen, dass bei einer Rückkehr in das Land ihre Menschenrechte gefährdet wären. Sie dürfe nicht zur Schule gehen oder arbeiten, aber sie wolle in Freiheit leben und die gleichen Rechte haben wie Männer. Der österreichische Verwaltungsgerichtshof hatte die Fälle dem EuGH vorgelegt. Die zentrale Anfrage an den Europäischen Gerichtshof war, muss man die vielen Diskriminierungen, denen Frauen in Afghanistan ausgesetzt sind, zusammen betrachten? Sind also Frauen aus Afghanistan verfolgt im Sinne des europäischen Asylrechts, weil die Lage für Frauen in Afghanistan generell grundlegende Rechte verletzt? Der Europäische Gerichtshof hat heute ganz im Sinne der Klägerinnen entschieden. Konstantin Ruschka, Juraprofessor an der Evangelischen Hochschule in Freiburg und Asylrechtsexperte, sagt, dass sich der Schutz von Frauen aus Afghanistan nun in ganz Europa verbessere. Der EuGH habe klargestellt,
dass hier eine Gruppenverfolgungssituation gegeben ist, dass also alle Frauen, die die afghanische Staatsangehörigkeit haben, als Flüchtlinge anzuerkennen sind.
Gruppenverfolgungssituation meint, die vielen Diskriminierungen von der fehlenden politischen Teilhabe bis zur Verweigerung von Schulbildung betreffen potenziell alle Frauen in Afghanistan, nur weil sie Frauen sind. Zusammengenommen stellen sie eine systematische Verfolgung dar. Der EuGH wird hier sehr deutlich. Frauen würden offensichtlich die mit der Menschenwürde verbundenen Grundrechte vorenthalten. Daneben betont der Gerichtshof, Zwangsverheiratungen und auch der mangelnde Schutz vor häuslicher Gewalt sind schon für sich allein ein Asylgrund. Und der Gerichtshof geht beim Schutz von Frauen aus Afghanistan noch weiter. Eigentlich muss bei der Prüfung eines Asylantrags nach EU-Recht von der Asylbehörde genau geschaut werden, wie sind die persönlichen Umstände einer Frau in Afghanistan. Darauf kommt es nun aber nicht mehr an. Die Asylbehörden in der EU müssen nicht mehr im Einzelfall feststellen, dass einer Antragstellerin auf Asyl in Afghanistan Verfolgungshandlungen drohen. Es genügt, dass das Geschlecht und die afghanische Staatsangehörigkeit festgestellt werden. Das gelte auch für Asylverfahren in Deutschland, erklärt Asylrechtsexperte Konstantin Ruschka.
Die Folge für das Asylverfahren in Deutschland ist, dass afghanische Frauen, die einen Asylantrag stellen, als Flüchtlinge anerkannt werden müssen, unabhängig davon, wie ihre individuelle Situation ist, solange sie Staatsangehörige von Afghanistan sind.
Weil die Lage für Frauen in Afghanistan deren Menschenwürde verletzt, müssen Frauen von dort nach EU-Recht als asylberechtigt gelten. Eine sehr weitreichende Entscheidung des obersten Europäischen Gerichts, das die Rechte von Frauen aus Afghanistan schützt und es ihnen erleichtert, in der gesamten Europäischen Union Schutz zu bekommen.
Und wir kommen zum Ende der Sendung zu den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt's im Saarland trocken, es wird aber kühl mit 6 bis 2 Grad. Der morgige Samstag startet dann mit dichtem Nebel, danach gibt's Sonne und ein paar Wolken bei 11 bis 15 Grad. Und der Sonntag, der startet noch sonnig, später ziehen dann Schauer übers Land bei 12 bis 15 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Abend mit Florian Mayer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weiter geht's gleich mit der Abendmusik. Dazu begrüßt Sie meine Kollegin Sarah Sassou. Viel Vergnügen und Ihnen ein schönes Wochenende.